Was für coole Songs, die wir hier haben. Ich würde mal sagen, wieso Lieder zustande kommen für einen Gottesdienst. Weil heute werdet ihr sehen, es ist sehr speziell, die Lieder, die wir jetzt gesungen haben, was wir auch noch werden singen miteinander. Es ist so, wir tun uns hier sehr wenig absprechen mit den Bandleitern, was wir für Songs haben, sondern sie hören auf Gott, sie lassen sich inspirieren und wählen Songs aus einer Liste, die wir haben, wo wir einmal zusammenstellen, um die 80 Lieder, das ist das Repertoire, das wir haben, und da wählen sie ihre Songs aus und sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Themen, Songs, die nicht im Repertoire sind, auch auszuwählen. Und ein Sonntag wie heute, wenn ich noch eine Liederliste überkomme von meinem Michele und sage, ich habe die Lieder ausgewählt für den Sonntag, dann ich habe einfach müssen einen kurzen Moment Augen zu machen und Gott Danke sagen, für dass er da ist heute und dass er einfach einen Guss schenkt über alles hier mit den Songs, die wir gesungen haben. Und es ist für mich eine Bestätigung. Gott redet heute zu uns ganz in einem besonderen Maße. Wir erleben das so, so viel, dass Bandleiter sich mit Lieder auseinandersetzen, die festlegen und so gut passen auf den Gottesdienst. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott den Gottesdienst plant. Weil Gott will, dass wir zusammenkommen, dass wir Gottesdienst feiern miteinander. Ich freue mich mega. So, das Thema von heute Morgen ist sowieso eine coole Eigenschaft von Gott, die wir anschauen. Gott versorgt. Cool, oder? Darf man wissen, hey, Gott versorgt. Also ein Gott, der versorgt, ein Gott, der dir alles gibt, was du brauchst zum Leben, steht in der Bibel. Habt ihr sicher auch schon gehört. Wer hat alles schon gehört? Gott versorgt. Und wer hat auch schon herausgefunden, dass es manchmal nicht so ist, wie man sich das vorstellt? Dass es so weit kann gehen, dass man sagt, stimmt das wirklich, dass Gott versorgt? Ich meine, meine Situation im Moment gerade, die sieht jetzt nicht gerade so aus, oder? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass Gott versorgt? Mit allem, was ich brauche, mit allem Essen, Kleider, mit allen Sachen, so wie eine göttliche Kreditkarte, wo nie musst etwas zurückzahlen, oder? Einfach nur immer kannst du hingehen und kannst sagen, hey, ich habe da eine göttliche Kreditkarte in meinem Leben bekommen, Gott versorgt, Gott schaut für mich, ich zahle mit dieser Kreditkarte. Wäre cool, oder? Also, lass ich stelle jetzt eine ganz ehrliche Frage. Alle Singles da rein. Tillin hat zwar gesagt, erzähl es nicht, aber ich mache es jetzt gleich. Alle Singles da rein, alle Ehepaar. Nehmt der Reihe, ihr hättet die Wahl. Ihr hättet die Wahl. A. Den perfekten Partner zu haben. Zu finden oder zu haben, oder? B. Tatsächlich eine Kreditkarte, wo ihr nie etwas umzahlen müsst. Was würdet ihr wählen? Visa, Maestro, American. Okay, gut, also, wir lassen es. Ein Teil hat es verstanden, ein Teil nicht. Es hat tatsächlich eine Untersuchung gegeben. Da sind junge Frauen, junge Männer gefragt worden, was würden sie eher wählen? Den Traumpartner zu finden oder Geld ohne Ende? Geld ohne Ende ist von der Mehrheit gewählt worden, dass das besser wäre, wieder der Traumpartner, oder? Aber schaut, Versorgung ist ein wichtiges Thema. Und wir als Family, wir kennen das, ich werde heute ein paar Stationen aus unserem Leben erzählen. Wir haben 4 Kinder, die haben wir nicht gehabt, die haben wir immer noch, aber wo die klein sind, da haben wir das Thema Versorgung sehr präsent gehabt. Mit 4 Kindern, tatsächlich ist dann mal so ein Flyer gekommen von einer Bank mit einem Angebot, ein Sparkonto zu eröffnen. Und ich habe gefunden, das unnötigste Produkt, das eine Bank überhaupt anbieten kann, ein Sparkonto, oder? Wir haben ein Überlebenskonto gehabt. Das heisst, wir sind froh gewesen, wenn Ende Monat noch ein Stutz drauf war. Sparen? Keine Chance, oder? Also wir kennen das, wir haben gewusst, was das heisst am Schluss, wenn irgendwie das Geld geht zielstrebig gegen Ende Monat auf null. Und manchmal ist sogar so ein bisschen das Geld in der Bestrebung auf null zu gehen am Monat voraus gewesen. Versteht ihr? Also der Monat hat noch ein paar Tage gehabt und dann stehst du plötzlich in dem Mikro und bist am Posten und du fängst auch im Kopf hinein anrechnen, was jetzt alles kostet, wo du das Wegenliebe eingespielt hast, weisst, am Schluss an der Kasse musst du genug Geld haben, um alles zu zahlen. Kennt ihr vielleicht so Situationen? Manchmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber ich weiss, viele Menschen haben Situationen, wo sie sagen, hey, ich habe ein Überlebenskonto. Geld ist für mich eine Überlebensstrategie. Ich kann auskommen mit all dem, was ich habe. Vielleicht bist du in einer Ausbildung, in einem Studium, und jeden Monat, wenn du Miete überweisen musst, dann wird das so ein Balanceakt, oder? Vielleicht geht dein Konto auch regelmäßig auf null und es sind noch nicht alle Rechnungen gezahlt, die du hast. Vielleicht hast du einen mega stressigen Job, du gibst dein Bestes, du bist aber auch ein bisschen erschöpft und ausbrennt und du weißt eigentlich, vielleicht müsste ich einfach mal kürzer treten, du getraust dich nicht wegen deiner Verpflichtungen. Wer schaut denn für mich? Wer schaut denn für meine Familie? Was ist mit all meinen Verpflichtungen? Ich kann mir das nicht leisten. Habt ihr sicher auch schon gehört, oder? Wenn ihr mit Leuten redet, so in meinem Alter ist das so ein Alter, wo viele Menschen merken, kräftemässig, man ist nicht mehr 30. Und dann redest du darüber und sagst, ja, vielleicht ein bisschen weniger oder was. Und dann kommt immer der Satz, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten, weniger zu machen. Ich muss, ich bin getrieben, da ich bin schließlich der Versorger, oder? Eine Gesellschaft vermittelt uns ja eine klare Botschaft. Du bist dein Versorger. Wenn du etwas willst, dann mach etwas für das. Da gibt's so die coolen Sprüche, oder? Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Kleinvieh macht auch Mist, einfach nicht aufgeben. Wenn du weniger reichen, musst du einfach schneller schaffen, dann gibt's auch mehr am Schluss, oder was auch immer. Wer im Winter warm haben will, der muss im Sommer Holz suchen, kennt ihr auch? Schaffen, wenn du etwas willst, schaffen, Vorsorge, sind grosse Themen, oder? Willst du etwas, dann mach etwas. Und jetzt sage ich euch, das ist gar nicht so unbiblisch. Also es ist gar nicht so, dass die Bibel sagt, dem ist nicht so. Sondern in der Bibel sehen wir eigentlich, dass genau so Themen wie Schaffen, Vorsorge, etwas leisten, das sind auch Themen, die kommen auch im Zusammenhang mit der Vorsorge. Wir zum Beispiel das Bild von der Ameise verwendet. Wir sehen jetzt da vorne, sieht übel aus, wenn sie so gross ist, he? Oder? Da steht in den Sprüchen, steht etwas über die Ameisen. Sprüch 6, 6 bis 9. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an, trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Eine klare Aussage von der Bibel, oder? Schaut euch die Ameisen an, die machen auch etwas, die sammeln den ganzen Sommer, die gähnen etwas. Und Ameisen wird ja wirklich als ein fleissiges Tier beschrieben, oder? Oder wir kennen das auch als ein fleissiges Tier. Und das wird gegenübergestellt an einem Mensch, der einfach alles auf sich zukommen lässt und nicht für sein Leben schauen tut. Oder Sprüch 21, wo ein Weiser wohnt, da gibt es kostbare Güter und Öl. Aber ein dummer Mensch verprasst alles. Oder Sprüch 13, Vers 11. Wer jedoch mit fleißiger Hand sammelt, vermehrt seinen Besitz. Also die Bibel lehrt uns Folgendes. Wenn es um Versorgung geht, haben wir auch eine Eigenverantwortung. Also es ist nicht einfach die ganze Verantwortung nur bei Gott, dass es uns gut geht, sondern wir haben auch eine Eigenverantwortung. Fleissig sein, Vorsorge, Sparen, das sind biblische Tugenden. Das sind christliche Tugenden im Fall. Fleissig sein, sparen, Vorsorge. Also nichts gegen das, versteht ihr? Aber Versorgung, und das ist wichtig, das will ich klären zuerst. Versorgung ist eine Kombination von Eigenverantwortung und Gottes Versorgung. Es ist die Kombi. Eigenverantwortung und Gottes Versorgung. Ein kleiner Bub ist mal zu einem reichen Mann gegangen. Und er hat den reichen Mann gefragt und gesagt, kannst du mir sagen, warum du so reich geworden bist? Und der Mann hat gesagt, schau, es war so gewesen. So in deinem Alter bin ich zu einem Bauer gegangen und habe dort einen Apfel gekauft für 10 Rappen. Mit dem Apfel bin ich auf den Markt gegangen und habe ihn verkauft für 20 Rappen. Mit diesen 20 Rappen bin ich eine Woche später wieder zum Bauer gegangen und habe 2 Äpfel gekauft. Und bin ich wieder auf den Markt verkaufen. Und eine Woche später mit dem Erlös habe ich schon 4 Äpfel kaufen bei dem Bauer. Und so ist es immer weiter gegangen, bis ich 25 war. Und dann hat mir mein Vater 2 Millionen vererbt und ich war reich. Das ist es. Versteht ihr, was die Geschichte aussagt? Die Kombination von Eigenverantwortung, von Fleiss, von etwas machen. Und am Schluss gibt es eine Gottesversorgung, die alles zusammen toppt. Das ist das, was die Bibel auch sagt, oder? Also da gibt es schon noch etwas von Gott. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Versorgervater im Himmel, oder? Der, der die Schleusen aufmachen vom Himmel, der, der dich versorgen auf eine Art und Weise. Der Gott, der sagt, hey, mir gehört alles Gold und mir gehört alles Silber. Der, wo Gott der sagt, hey, und ich will dir das Leben in der Fülle geben. Also über den Gott reden wir jetzt miteinander. Der Gott, der versorgt. Und wir sehen auch, dass das wie eine DNA ist von Gott. Also, dass er Menschen versorgt, das kommt tief aus ihm raus, oder? Und es zeigt sich schon in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 29 steht, weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde sowie die Früchte aller Bäume. Also da redet Kombi, oder? Gott sagt, hey, hat der Mensch geschaffen und hat all die Früchte und all, das Fleisch ist ja später dazu gekommen, aber einfach Früchte, Samen, alles, was sie wollen, steht in anderen Bibelstelle, und sagt, hey, und es hat so gut geschmeckt, alles, was gekommen ist, oder? Und das hat er gegeben, aber niemand hat es den Menschen nie geschoppt. Sondern gleichzeitig war der Auftrag, hey, pflegt den Garten, erntet in dem Garten, arbeitet in dem Garten. Also Versorgung von Gott in dieser Kombination, in dieser Eigenverantwortung mit dem Menschen, etwas zu tun für das. Wir sehen bei der Erschaffung der Welt Gottes Fürsorge und Versorgung, die er auch mitgeliefert hat, sozusagen. Wir können davon ausgehen, dass wenn wir die Welt anschauen, im Ursprung, wie sie Gott geschaffen hat, dass es keinen Mangel gegeben hat. Dass Versorgung da war. Dass ursprünglich ein Ort war, wo es keinen Mangel gegeben hat und Gottes Versorgung auch sichtbar da war im Überfluss. Gott hat den Mensch geschaffen mit allem, was er braucht hat. Mit Luft, mit Wasser, mit Essen, Gemeinschaft und noch sinnvolle Aufgaben, nämlich Arbeit, die er auch noch bekommen hat. Hey, pfleg den Garten und schau, und da ist alles, was du brauchst. Und das ist die Versorgung, die ich dir gebe, und mach etwas mit dem. Das ist die Message von Gott, wo er die Welt geschaffen hat. Der Gott, der will versorgen, der will, dass es keinen Mangel gibt. So die bekannteste Versorgungsgeschichte, die wir lesen in der Bibel, das ist beim Volk Israel. Fängt eigentlich schon dort an. Letzte Woche hat der Michael über den Josef geredet. Aber der Josef, der hat ja von Gott noch nicht eingesetzt und hat das Volk Israel als allererstes Mal vor einer Hungersnot bewahrt. Dann sind sie in der Sklaverei gewesen. Das ist nicht so ein cooles Kapitel. Aber Gott hat noch das Volk Israel aus der Sklaverei rausgeführt und hat gesagt, hey, ich führe euch in ein verheißenes Land und in diesem Land wird es Milch und Honig geben, an Diskretion. Ihr werdet alles haben, was ihr braucht in diesem Land. Und zwischen denen sind 40 Jahre Wüstenwanderung gewesen, oder? Und in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung, dann lesen wir in der Bibel, wie Gott das Volk ernährt hat, wie das Volk Manna bekommen hat, wie das Volk versorgt worden ist. Eine lückenlose Versorgung, wo Gott immer wieder da war und immer wieder sein Volk versorgt hat. Wisst ihr, ich kenne ganz viele Geschichten von Menschen, die sagen, hey, ich erlebe Gottes Versorgung. Ich erlebe das, dass da ein Gott ist, der mich versorgt, der für mich schaut. Ein Gott ist, der mir das gibt, was ich brauche, der mich beliefert mit allem, was ich nötig habe. Ich komme nicht zu kurz mit meinem Gott. Und ehrlich gesagt, unsere Church, unsere Kirche da, wir sind doch Jahr für Jahr eine Versorgungsgeschichte von Gott. Jahr für Jahr ein Versorgungswunder von Gott. Wo wir mit 100 Leuten, knapp 100 Leuten, das Gebäude gekauft haben, 7 Millionen. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und jedes Jahr haben wir einfach gestaunt, oder? Und es hat sich so ein bisschen etabliert, um zu sagen, was Gott bestellt, das zahlt er auch. Einfach in dem Vertrauen hinein, hey, Gott schenkt Versorgung. Wenn wir auf ihn hören und mit dem unterwegs sind, Gott versorgt uns. Unsere Kirche ist eine Versorgungsgeschichte, Jahr für Jahr. Auch wir als Familie, wir sind auch, also unsere persönliche Familie rede ich jetzt, Helen, ich, unsere Kinder, wir sind auch ein Zeugnis für Gottes Versorgung. Als ich angefangen als Pastor, da haben wir einen Versorgungsschock gehabt, kurzfristig. Ich war vorher Geschäftsführer gewesen und dann hat sich irgendwie einfach mal das Jahreseinkommen mehr als halbiert, oder? Mit dem Entscheid, nicht mehr Geschäftsführer sein von einer Softwarefirma, sondern jetzt Kirche bauen, in einer Kirche arbeiten. Und wir haben erlebt in all dem Sinne, wie Gott uns versorgt hat. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Träume gemeint, die müssen wir beerdigen. Ein Traum war, okay, das mit dem Haus, das gibt jetzt halt nichts, oder? Wir werden nie ein Haus kaufen. Aber es ist okay, man kann auch glücklich sein in der Wohnung. Und wisst ihr, wir hatten ein Gebetsanliegen an Gott, wo wir gemerkt haben, mit Rechnen musst du aufhören. Wenn du mal doppelt so viel verdient hast, dann kannst du gar nicht gross rechnen. Weil es geht nicht auf. Also haben wir gesagt, okay Gott, wir machen den Deal. Wir wollen Zufriedenheit haben in unserem Herz. Wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir schenken uns das, dass wir haben, dass das lange für uns und dass wir dürfen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und das erste Wunder war dann, dass wir tatsächlich ein Haus haben können kaufen zu einem absolut sensationellen Preis. Und mit dem Haus kaufen, Leute, die Häuser haben können kaufen vor 20 Jahren, die wissen, von was ich rede, mit dem hast du anfangen zu sparen. Und das Haus ist für uns zum finanziellen Segen geworden. Wir haben es jetzt verkauft. Vor 4 Jahren sind wir in eine Wohnung gezügelt. Aber wir sind gesegnet durch den Hauskauf, der damals passiert sein konnte. Gottes Segen haben wir immer gespürt in all dem hinein. Und wir haben letztes Jahr auch noch ein bisschen erben und wir sind in einer Situation im Moment, wo wir als Familie sagen, hey, uns geht es finanziell gut. So gut, wie es uns noch nie gegangen ist. Sachen, die wir bis anhin geträumt haben, sind Sachen, die wir uns jetzt leisten können. Also wir erleben Gott als Versorger. Aber, ich will ein grosses Aber hier machen. Ich sehe Gott nicht einfach so als Versorger, sondern ich sehe Versorgung von Gott auch in einer Kombination mit dem, dass man sagt, hey, man ist auch auf Gott ausgerichtet im Leben. Auch mit den Finanzen auf Gott ausgerichtet. Wir haben uns schon damals, wo wir zu wenig hatten, das Gefühl hatten, wir haben zu wenig, es langt nicht, Monat für Monat, Drahtseilwanderung, haben wir uns entschieden, wir zahlen treu den Zehnten. Wir leben nach diesen biblischen Finanzprinzipien, wie wir es sehen in der Bibel. Und das haben wir durchgezogen und das machen wir auch jetzt, wo wir mehr haben. Und ich will es mit einem Satz sagen, über diese ganze Zeit, wir, unsere Family, wir lieben es, den Zehnten zu zahlen. Wir lieben es. Weil es so ein Teil von uns ist, in dieser Abhängigkeit von Gott sein, weil es so ein Teil von uns ist, mit Gott dürfen unterwegs sein, weil es so ein Teil von uns ist, auch dürfen sehen, hey, und Gott versorgt. Und ich will nicht ein Rezept daraus machen, aber wenn ihr mich fragt, ob das stimmt in der Bibel, in finanzieller Hinsicht, wer viel sät, wird viel ernten, dann sage ich erlebe es so. Ich erlebe das so. Ich erlebe Gott als Versorger. Wir haben einen Riesensegen, den wir da drin haben dürfen. Wir freuen uns jetzt auch, dass wir uns ein paar Sachen leisten können. Und wir freuen uns aber auch, dass wir mit grösseren Kirchen im Reich von Gott mithelfen können, auch in finanzieller Hinsicht. Es läuft bei uns einfach miteinander. Schau, ich will mit euch über Gottes Versorgungskanäle reden. Und da gibt es ein Prinzip, das müssen wir verstehen. Gott ist die Quelle von allem Guten. Gott ist die Quelle von allem. Das steht mal als erstes da. Und Gott hat verschiedene Kanäle, wie er uns versorgen kann. Aber egal durch welchen Kanal, dass wir versorgt werden, die Quelle ist Gott. Das sagt die Bibel so. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung, die man haben. Ich weiss, es kommt alles von Gott, egal durch welchen Kanal, dass ich versorgt werde. Ein Kanal zum Beispiel ist Versorgung durch einen Job, Versorgung durch Arbeit. Gott hat uns so geschaffen, dass wir in der Lage sind, auch für uns zu sorgen, dass wir in der Lage sind, eine Arbeit zu machen und dass wir in der Lage sind, aus dem Ertrag von dieser Arbeit auch zu leben. Also unsere Arbeit, unser Job, das ist ein Kanal, wie Gott uns versorgen tut. Und in der Schweiz, sage ich, haben wir ja noch ganz andere Früchte von unserer Arbeit oder der Arbeit von unseren Generationen, die vor uns waren. Nämlich, es ist ein Sozialsystem erarbeitet worden, ein Versicherungssystem erarbeitet worden. Das heisst, wenn du heute, wenn es dir schlecht geht, dann lebst du in einem Land, wo aus dem Ertrag von der Arbeit Sozialsystem entstanden sind, Versicherungen entstanden sind, die immer noch für dich sorgen. Also ein riesen Privileg. Ich habe gerade heute in der Cafeteria mit jemandem geredet. Das ist so ein Privileg. Es ist ja tragisch, wenn jemand zum Arbeitsprozess rausfällt. Aber in der Schweiz ist ein Segen parat. Und das sind unsere Systeme, die da sind und denen können tragen und mithelfen. Also Versorgung durch einen Job, durch eine Arbeit. Prediger 3, Vers 13. Wenn er, der Mensch ist gemeint, wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, dann ist das Gottes Geschenk. Einfach, dass wir auch sehen, hey, auch unsere Arbeit, das ist ein Kanal, aber Quelle hinter dem ist Gott. Die zweite Versorgung, direkte Versorgung vom Himmel. Das ist cool, oder? Gott hat das Volk Israel befreit aus der Sklaverei, auf eine lange Wüstenwanderung geschickt. Das Land in Sichtweite, nach 40 Jahren, ich weiß nicht, ob du jeden Tag an das Land denkt hast, oder vielleicht mehr gelitten hast unter dem, dass es heiss ist, kein Wasser, kein Essen, was auch immer. Aber Gott hat unterwegs das Volk Israel versorgt mit Manna. Das sind irgend so Krümel, die da am Boden gelegen sind am Morgen, die haben es einsammeln und so eine Art Brot mit dem machen. Im Psalm 78, Vers 24 wird es erwähnt als Himmelsbrot. Also es hat sich etabliert, das ist Himmelsbrot gewesen, das ist vom Himmel gekommen, Gott hat versorgt und sie haben mit dem Manna Tag für Tag haben sie können sich versorgen. Gott hat sogar dafür gesorgt, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass ihre Kleider und Schuhe auf dieser langen Wüstenwanderung nicht kaputt gegangen sind. Wer alles Kind hat, weiß, keine Kleider von den Kindern keine Schuhe, haben 40 Jahre. Verstehen Sie, das haben sie weitergegeben von Generation zu Generation, die Kleider. Und die sind immer noch wie neu. 5. Mose 29, Vers 4. 40 Jahre, sagt Gott, 40 Jahre habe ich euch durch die Wüste geführt. Und in dieser Zeit ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Schuhe haben sich nicht abgenutzt. Stellt euch das vor. Der zweite Reiter sitzt Gabriela und Gabriela hat mich etwas gelernt vor vielen Jahren. Sie hat mir mal erzählt, wie sie angefangen haben für ihr Auto beten, dass das nicht abliegt. Und es ist tatsächlich dann länger gefahren, oder? Wisst ihr, wir können auch Gott bitten, dass er das bewahrt, was wir haben. Dass das, was wir haben, dass es nicht zerrinnt. Es gibt so ganz viele Geschichten von Menschen, die haben mal ganz vieles gehabt und alles, was sie kennen, ist ihnen wie Sand zwischen den Händen zerrinnt. Die Geschichte gibt es auch. Aber wir haben einen Gott, der auch bewahren kann. Wo kann schenken, dass das, was er uns gegeben hat, zu unserem Segen wird und zu unserem Segen bleibt? Direkte Versorgung vom Himmel. Und der dritte Punkt, der dritte Kanal, wie Gott uns versorgt, ist Versorgung durch andere Menschen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Gemeinde, die gegründet worden ist, die erste Gemeinde, die gegründet worden ist, ein Ort war, wo gegenseitig füreinander gesorgt ist. Also wenn du in die Gemeinde gegangen bist, hast du keinen Mangel gehabt. Egal wie viel das du gehabt hast, oder wie wenig das du gehabt hast, als Teil von dieser Gemeinde ist für dich gesorgt worden. Menschen haben für dich gesorgt. Die Reichen sind nachher nicht mehr gleich reich gewesen und die Armen nicht mehr gleich arm. Man hat füreinander gesorgt in dieser Gemeinde. Und ich glaube, das ist vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr das Beispiel, wie man als Gemeinde umgehen soll, aber wie man persönlich umgehen soll mit dem, was wir haben. Dass Gott sagt, du und ich, auch wir sind Kanäle, wie andere Menschen können versorgt werden. Gottes Versorgung kommt ganz oft durch andere Menschen. Ganz oft. Ganz oft erlebt man, dass so ein Kanal von Gottes Versorgung einen Namen hat. Ein Name von einer Frau, ein Name von einem Mann, ein Name von einer Family. Wo wir Pastor geworden sind, oder ich bin Pastor geworden, aber es hat die ganze Familie betroffen. Wir haben zwei Autos und und dann haben wir gewusst, also dass mit diesen zwei Autos das liegt nicht mehr drin. Und dann ist das eigentlich eine schlechte Nachricht für Helene. Helene ist ein sehr aktiver Mensch, macht sehr, sehr vieles. Sie fährt also mehr Kilometer wie ich, aber sie hat auch gute Gründe. Sie hat das Gefängnisministerium gehabt, Gefangene besucht und alles, viele in der Gemeinde mitgeholfen. Wir haben auf dem Land gewohnt, Schießbusverbindung. Also, aber trotzdem, wir haben gesagt, es liegt jetzt einfach nicht mehr drin, oder? Das zweite Auto, wir gehen es ab. Und ich bin zum Garagist gegangen und habe gesagt, lass mal, ich würde gerne das zweite Auto retro bringen, würde es verkaufen für mich und so. Hat er gesagt, ja, ich mach's. Und dann hat er irgendwelche Leute da und gesagt, komm, bring mal vorbei. Ich zahle dann einfach jetzt aus, dann hast du das Geld und ich verkaufe den schon. Und dann bin ich dorthin gegangen, habe das Auto gebracht. Wir haben vorher noch ein Reisli mit dem Auto gemacht, ein Highway-Reisli oder Wehmuts-Reisli. So, komm, das letzte Mal gehen wir noch das Wochenende weg mit dem Auto. Hey, und dann glaub mir, dann bin ich so auf die Autobahn gefahren, ich weiß noch, und dann haben wir so einen Scheiss, was ist das, Fiat Panda, Rostig und alles überholt. Und dann gesagt, Helene, einfach, falls wieder ein zweites Auto, dann so etwas. Recht bemitleidet haben wir uns. Ich auf jeden Fall. Mich. Und dann? Also, dann bin ich zu dem Garagist gegangen und hat das Auto rübergebracht, wir haben einen Kaffee getrunken und so. Und dann laufen wir den Showroom durch und dann im Showroom sind da seine schönen Auto gestanden, ein Auto so abdeckt. Wer schon ein neues Auto mal geholt, sind meistens so abdeckt mit einem Tuch, oder? So Fahrzeugübergabe, immer wird zelebriert. Also laufen wir dort durch und dann sage ich, ah, oh, hast du heute noch eine Ablieferung und so? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, ja, ist ein ähnlicher wie du, hast einfach das neue Modell, eine Sportversion und so, das sagen Top-Auto und so, oder? Ich zeige dir mal, sagt er. Dann zieht das Tuch weg von dem Auto und dann hat das Auto meine Nummer da. Dann habe ich ihn angeschaut und hat gesagt, schau, es ist einfach. Gott hat mir gesagt, ihr braucht zwei Autos. Und ihr könnt es euch nicht leisten. Darum gebe ich dir jetzt ein zweites Auto. 8 Jahre lang haben wir alle 2 Jahre ein neues Auto bekommen von ihm. Und haben das als zweites Auto dürfen fahren. Und das war ein Riesensegen gewesen. Ein Riesensegen in einer Zeit, wo wir uns nicht hätten können leisten, ein zweites Auto fahren. Und das Auto, das er uns gegeben hat, ist besser gewesen als das, was ich ihm gegeben habe. Und das ist Gott, versteht ihr? Das ist Gott. Gott versorgt oft auch durch andere Menschen. In der Bibel lesen wir, dass Gott ihm Überfluss gibt. Und zu dem Wort Überfluss will ich euch zwei Sachen sagen. Erstens, Gott gibt ihm Überfluss, aber nie zu viel und nicht auf Vorrat. Gott gibt ihm Überfluss, aber nie zu viel und nicht auf Vorrat. Oft wünschen wir uns finanzielle Sicherheit. Wir wünschen uns im Voraus, oder? Ich hätte auch cool gefunden, wenn er gesagt hätte, weißt du was, du kannst dein Auto mir geben, ich gebe das Geld und kommst gerade ein neues über. Das hätte ich cool gefunden. Aber in dem Moment etwas loszulassen, im Wissen, dass es noch nichts gibt, vielleicht. Das ist einfach, oder? Aber wir wünschen uns manchmal sorry, die Fahrer, wir wünschen uns die Polster, aber Gott handelt anders. Gott gibt immer genug für den Moment. Gottes Versorgung ist immer im Moment. Immer. Es ist immer im Moment und nicht auf Vorrat. Das Volk Israel hat das Manna bekommen und jeden Tag hat so viel Manna am Boden gehabt, dass sie zusammennehmen können, dass sie essen können, mit Ausnahme dem Tag vor dem Sabbat, dass sie am Sabbat nicht mehr zusammen haben, so viel gehabt für zwei Tage. Aber sonst, Tag für Tag ist genau das gekommen, was sie gebraucht haben, nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe mir das überlegt und mir sind zwei Gründe in den Sinn gekommen, warum das Gott das so gemacht hat. Hätte ja können sagen, so, hey, nach dem Sabbat, oder, dann kesselt es richtig, du, dann liegt das dort, ihr könnt das einsammeln, ihr könnt das lagern und dann habt ihr einfach genug. Und nein, es hat einfach genauso viel gehabt, das gelangt hat, oder? Zwei Gründe. Punkt eins, Gott liebt es, wenn wir in der Abhängigkeit von ihm sind. Gott hat das wollen sicherstellen, dass sie jeden Tag Versorgung von Gott erwartet. Und das Zweite ist, ich bin überzeugt, hätte es an einem Tag so viel gegeben, es wäre ein Handelsplatz losgegangen. Versteht ihr? Die einen hätten viel, viel mehr gehabt. Gegen Mitte der Woche hätte es weniger, ein paar hätten noch gehabt, Angebot und Preis. Oder? Und es wäre gehandelt worden mit dem. Und weißt du was? Mit Gottes Versorgung kannst du nicht handeln. Gottes Versorgung ist nicht zum Handeln gedacht. Sondern es ist für dich gedacht. Dass es dir gut geht, dass du alles hast, das, was du brauchst in deinem Leben. Also Gott, Überfluss ja, aber nie zu viel und nicht auf Vorrat. Der zweite Aspekt vom Überfluss ist, Gott gibt den Überfluss zu einem Zweck. Und der Zweck heisst gute Werke. 2. Korinther 9, Vers 8 bis 11. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen, der wird euch auch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Versorgung von Gott, wenn das willst, in einem Bild darstellen, Versorgung von Gott, dann musst du dir das als Samen vorstellen, als Saat. Und etwas, was du kannst aussehen. Und das ist so ein gutes Bild, wenn wir das sehen. Wir haben den Samen über, einen Teil von dem kannst du Brot machen, aber du wirst so viel haben, dass du noch weitere Samen von dem kannst nehmen und kannst ausstreuen. Und der wird irgendwo aufgehen und wird wieder Frucht tragen. Also, dass wir zu guten Werk bestimmt sind, dass wir bestimmt sind, das, was wir haben, der Überfluss, den wir haben, weiterzugeben, wird da in der Bibel ganz, ganz cool erklärt, oder? Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Überfluss ist nicht zum Eigenbedarf. Überfluss ist nicht zum Eigenbedarf. Er ist immer zum Teilen da, immer zum Säen da. Und ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und ich will eine Behauptung aufstellen. Teilen führt zum Überfluss. Teilen führt zum Überfluss. Überfluss ist nicht da einfach für dich, sondern es ist zum Teilen da. Oder eben Teilen führt zum Überfluss. Viele Versorgungswunder, die wir in der Bibel lesen, so coole Geschichten, wie Gott versorgt hat, bauen auf dem auf, dass jemand das Wenige, was er hatte, genommen hat und geteilt hat. Und aus dem heraus ist ein Versorgungswunder passiert. Da gibt es ganz viele von diesen Geschichten. Zum Beispiel ganz bekannt, Speisung von diesen 5000 Leuten. Johannes Evangelium Kapitel 6, könnt ihr es lesen. Ein kleiner Bub ist bereit gewesen, seine 5 Brot und seine 2 Fisch zu geben. In die Hände der Jünger. Und 5000 Menschen sind satt worden. Hätte der kleine Bub für sich gedacht, nein, ich habe ja nicht so viel, das lange, vielleicht hat mein Kollege dabei gehabt, komm, nein, jetzt müssen wir achten, sie suchen Essen, komm, du es weg, sie nehmen zu uns das noch, he? Aufpassen, wir brauchen es ja selber, wir haben ja auch Hunger, es lange ja knapp für uns zwei. Nein, sondern sie haben es gegeben und haben sie Gottes Hand gegeben. Oder der Bub hat das gegeben, in Gottes Hand gegeben und aus dem aus ist Versorgungswunder entstanden. Es gibt eine Geschichte, in den ersten Königen 17, da hat es eine Witwe gegeben. Es war eine teure Zeit gewesen. Und die Witwe hat nichts mehr gehabt, fast nichts mehr. Sie hat noch ein bisschen Öl gehabt, ein bisschen Mehl und hat gedacht, okay, ich mache mein letztes Brot, das backe ich jetzt noch für mich, meinen Sohn, und dann ist Ende Feuer und wir gehören auch zu den teuren Opfern nachher. Das war die Situation gewesen. Da kommt Elia und sagt, hey, im Namen von Gott, back für mich ein Brot, ich habe Hunger. Und wisst ihr, was die Witwe gemacht hat? Sie nimmt ihr letztes Mehl, ihr letztes Öl und backt das Brot mit dem Ergebnis, dass nachher bis zum Ende von dieser Hungersnot, von dieser Dürreperiode, ihren Mehltopf und ihren Ölkrug nie mehr leer geworden sind. Hätte sie an dem wenigen festgehalten, an dem wenigen, was sie denkt, das ist lange knapp für mich, ich esse mein letztes Brot, wäre es ihr letztes Brot gewesen. Aber sie nimmt das Wenige, was sie hat, und gibt sie Gottes Hand. So wie der Bub mit dem Wenigen, mit diesen Brötchen und mit diesen Fisch, das sie Gottes Hand gehabt. Gott kann das Wenige, was wir gerne zum Überfluss machen. Aber nur unter der Bedingung, dass wir bereit sind, das Wenige, was wir haben, in Gottes Hand zu legen. Weißt du was? Versorgungswunder passiert nie in deinen Händen. Es passiert immer in Gottes Hand. Immer. Das Versorgungswunder passiert nicht in deinen Händen, es passiert immer in Gottes Händen. Und wenn du jemals in einer Situation bist, wo du sagst, ich weiß nicht mehr und ich kann nicht mehr, gib es in Gottes Hand. Gib es in Gottes Hand. Versorgungswunder passiert immer in Gottes Hand. Bin ich bereit, von dem, was ich kann, ob es viel oder wenig ist, weiterzugeben, gut zu tun? Wie können wir einen Teil von Gottes Versorgungssystem werden. Wissen, ich bin überzeugt, dass jeder von uns die Bestimmung hat, ein Versorgungskanal zu sein. Vielleicht nicht jeder gleich groß, aber Gott wird jeden von uns brauchen, auch andere Menschen zu versorgen. Unabhängig davon, ob wir viel oder wenig haben. Und ich möchte abschließen jetzt mit dieser wirklich coolen Verheißung, dass Gott sagt, ich bin dein Versorger. Ich bin der, der für dich schaut. Matthäus 6, 26 bis 33 steht, seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid, weder die Vögel? Macht es also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was bedeutet das, dass Gott dein Versorger ist? Warte, bis ich an der Reihe bin. Warte, bis ich Glück habe. Oder gibt es einen Weg, wie wir in einen Lifestyle reinkommen? In einen Lebensstil, wo wir sagen, hey, da drin erlebe ich, in meinem Lebensstil erlebe ich Gott als Versorger. Ich will dir 3 Punkte mitgeben. Erstens, lebe in dieser Erwartung, dass der himmlische Vater dein Versorger ist. Und das ist ein Umdenken. Aber du in deinem System, wie du denkst, wie du versorgt wirst, Quellen definieren. Und sagen, hey, Quelle ist Gott. Alles, was ich habe, alles kommt von Gott. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal auf deine Knie gegangen bist, wo dein Lohn gekommen ist, und gesagt hast, Gott, ich danke dir für den Lohn. Ich danke dir für die Arbeit. Ich danke dir für den Chef. Ich danke dir für die Firma. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal gemacht hast. Aber sehen wir hinter so einem Kanal, sehen wir den Versorger Gott. Sehen wir die Quelle, die dahinter ist. Da steht ganz krass, ein Kind von Gott sorgt sich nicht über das, was zu essen, zu trinken und anlegen hat. Macht es nicht. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, die haben die Sorgen. Also okay, wenn ein Kollege, der Gott nicht kennt, die Sorgen hat, aber du nicht. Du machst dir die Sorgen nicht. Warum? Weil du bist ein Kind von Gott. Du bist angeschlossen direkt an einer göttlichen Versorgungsquelle. Und ich glaube, der Teufel wird uns das einreden. Dass es nicht so ist. Dass wir uns genau gleich verhalten, wenn es um Versorgung geht, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber es steht so explizit geschrieben, Kind von Gott denken das nicht. Kind von Gott haben die Sorgen nicht. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, haben die Sorgen. Und ich will dich ermutigen, heute umdenken. Völlig umdenken, wenn es um finanzielle Versorgung geht. Lebensversorgung. Vögel, Lilien, die sorgen sich nicht. Wie viel mehr musst du dir keine Sorgen machen? Der zweite Punkt, lern anders zu beten. Lern anders zu beten. Ich weiss, es gibt viele Bibelstellen, die uns auffordern, Gott zu bitten. Und das ist auch so. Und ich bitte Gott auch immer, wenn ich eine Not habe. Und es wäre falsch, wenn wir das nicht machen würden. Aber ich fange kein Gebet mehr mit einer Bitte an. Auch nicht, wenn es um Finanzen geht. Auch nicht, wenn es um Versorgung geht. Sondern ich fange die Gebete an, mit Gott Danke sagen. Und dann überlege ich mir, wo bin ich überall gesegnet, auch in finanzieller Hinsicht. Wo geht es mir gut? Wo gibt mir Gott alles? Dann schaue ich vielleicht einmal zurück in meinem Leben. Und wenn ich dem Gott einmal einfach ein paar Punkte können, Danke sagen, danke bist du der Versorger, danke bist du Quelle von allem. Und dann komme ich und sage Gott, und in dem Wissen bitte ich dich, in dem Wissen, aber ich fange mit Danken an. Fang an zu danken für all das, was du hast. In deinem ganzen Haus soll es keinen Gegenstand geben, wo du Gott nicht für den gedankt hast. Auf deinem Konto soll kein Stutz liegen, wo du Gott nicht für den gedankt hast. Fang an zu danken für das, was du hast. Und der dritte Punkt, und das ist der Geist. Folg dem Hirt. Mach es einfach. Folg am Hirt. Psalm 23 steht, der Herr ist der gute Hirt. Und er führt Menschen auf die grüne Wiese, auf die saftige Wiese. Wisst ihr was? Und die cleveren Schafe, was die machen? Sie folgen dem Hirt. Nur die dummen Schafe nicht, oder? Die, die denken, da, dort ist ein Grüner und weiss ich nicht was. Und irgendwann ist der Hirt weitergezogen und sie sagen, oh Scheiße, was mache ich da ganz allein? Alles aufpressen, nicht mehr da. Volk am Hirt. So einfach ist es. Psalm 23, so ist ein Hirt da. Er führt dich auf grüne Wiese. Volk dem Hirt. Etwas Einfaches gibt es nicht. Sag in deinem Leben einfach, hey, egal was es ist, egal was mir geht in meinem Leben, ich folge dem Hirt. Ich laufe dem Hirt nach. Wisst ihr was? Und da schließt sich ein theologischer Kreis. Das liebe ich immer in der Bibel. Wenn ich plötzlich merke, hey, da schließt sich etwas. Da wird etwas ganz schlüssig. Nämlich, was Jesus über die Versorgung predigt hat. Wo er sagt, hey, ich sorge für alles, kommt Vers 33, kommt der Vers, und ich habe ihn vorher schon gelesen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist eine andere Ausdrucksweise für das, wie folgt dem Hirt. Lauf dem Hirt nach, gang für das, was dein Hirt sagt. Und dann wirst du Versorgung erleben. Wenn du dem Hirt nachlaufst, wenn du dem Hirt nachfolgen tust, verstehst du? Das ist so eine Kernaussage da drin. Setze dich für Gottes Reich ein und das sein Wille geschieht, folgt dem Hirt. Und er wird dich auf grüne Wiese führen. Und er wird schauen, dass es dir gut geht. Vorgeschätzt gibt es einen Schlüssel. Steven hat einen super Schlüssel gebastelt für mich heute Morgen. Ich habe gesagt, Steven, kannst du mal so einen richtigen, fetten Schlüssel? Das hat er gemacht. Also, die Frage ist, gibt es so einen Schlüssel für Gottes Versorgung? Gibt es so einen Schlüssel, wo du sagst, hey, das ist ein Schlüssel für Gottes Vorratskammer? Gibt es den? Die Antwort heisst, ja, es gibt einen Schlüssel. Und jetzt kommt es cool, er ist in deinen Händen, der Schlüssel, und der Schlüssel hat einen Namen. Der Schlüssel heisst Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel zu Gottes Versorgung. Vertrauen ist der Schlüssel zu Gottes Vorratskammer vertrauen. Das ist der Schlüssel. Ich will dir das erklären. Viele Menschen wünschen sich Versorgung. Aber nur wenige Menschen sind bereit, in diesem Punkt auch 100% Gott zu vertrauen. Und es ist so, Vertrauen ist der Schlüssel für Gottes Versorgung und für Gottes Vorkammer. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, Malachi steht das. Prophet Malachi hat den Auftrag gehabt, zum Volk Israel zu gehen. Das Volk Israel war in einer Phase, wo sie sich von Gott ein bisschen distanziert haben. Wo sie nicht mehr alles so gleich wichtig genommen haben. So die Ordnungen von Gott, die Gott gegeben hat, die hat das Volk nicht mehr so wichtig genommen. Und der Malachi ist dann gekommen und hat ihnen gesagt, hey, es ist dringend wichtig, dass ihr wieder dem Hirt folgt, sozusagen, dass ihr Gott nachfolgt, dass ihr auf Gott hört, dass ihr nach seinem Maßstab lässt, dass ihr auf ihn vertraut. Und mit dieser Aufgabe ist der Malachi zum Volk Israel gekommen. Und unter anderem hat das Volk Israel etwas auch nicht mehr gemacht, was sie früher immer gemacht haben. Das ist das Prinzip von dem Zehnten geben. Aber sie haben aufgehört, aus irgendwelchen Gründen. Wir machen uns jetzt gerade ein paar Gedanken. Was sind das für Gedanken, die sich das Volk kann machen, ein Volk kann machen, obwohl sie sagen, ja, eigentlich der Gott ist schon gut, aber wir gehen jetzt das mit dem Zehnten nicht mehr so. Nehmen das nicht mehr so ernst, oder? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, als ihr das gelesen habt? Warum haben sie nicht mehr den vollen Zehnten? Sie haben schon noch etwas gegeben, aber nicht mehr den vollen Zehnten. Es könnte sein, dass sie gedacht haben, Gott hat langsam genug. Oder? Weil jetzt haben wir schon so viel gegeben, oder? Jetzt haben wir über all die Jahre haben wir den Zehnten immer in den Tempel gebracht. Ich kann mir jetzt einfach vorstellen, genug ist genug, oder? Gott weiss vermutlich gar nicht, was machen mit dem ganzen Klotter, oder? Also ehrlich, wir hören auf. Wer denkt so? Könnte das ein Grund gewesen sein? Viele haben es auch gedacht, du ehrlich, das Prinzip vom Zehnten ist langsam veraltet. Also ehrlich, jetzt, logisch, unsere Väter und Vorväter und so, aber in der heutigen Zeit, ehrlich, sieht das nicht mehr so. Wer denkt, sie könnte das gedacht haben? Das Prinzip vom Zehnten, gar nicht mehr so wichtig, oder? Ja, irgendein Grund muss ja haben, dass sie es nicht mehr gemacht haben, oder? Vielleicht hat sie auch den Priester genervt. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt sollen wir mal sehen, wie das ist, wenn der Klotter nicht mehr kommt, oder? Das könnte auch noch sein. Ich habe das einmal erlebt. Jemand war mal verrückt auf die Kirche und hat dann gesagt, weißt du, das gebe ich nicht mehr. Und dann hat er gemeint, das macht mir weh. Ich wüsste, ich würde mich schon lange irgendwas, wenn ich nicht wüsste, dass das Gottes Haus ist. Und keiner von euch gibt den Zehnten mir oder der Helin. Und die Kirche leitet. Wir verwalten es. Aber geht denn das Gott? Also, was haben sich für Gedanken gemacht? Ich glaube, es hat eine grundlegende Veränderung gegeben im Volk Israel, dass sie sich von diesen Ordnungen entfernt haben und dass sie auch nicht mehr den vollen Zehnten gezahlt haben. Und die grundlegende Veränderung ist in ihrem Kopf passiert, nämlich, dass sie nicht mehr Gott vertraut haben als der, der alles für sie macht. Nicht mehr auf den Gott vertraut haben, der alles für sie gegeben hat, wo alles für sie macht, wo für sie sorgt, sondern sie haben sich in einer gewissen, unguten Eigenständigkeit gegenüber Gott gesehen. So nach dem Motto, wir brauchen Gott doch gar nicht mehr so. Es ist ihnen einfach nicht mehr so gut gegangen. Und irgendwann haben sie das Problem gehabt, dass ihnen eben in dieser Distanz von Gott nicht mehr so gut gegangen ist. Und dann ist der Malachi gekommen und hat gesagt, Leute, hört Folgendes. Hebt die Ordnungen wieder von Gott und Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Bringt einfach den Zehnten wieder. Lauft wieder in dem Vertrauen, dass ich euer Versorger bin. Hört auf, Sachen daheim anzuhäufen, die eigentlich mir Gott gehören. Und ich werde für euch schauen. Das ist die Aussage. Und ich werde den Himmel aufschliessen. Und wisst ihr, der Schlüssel heisst Vertrauen. Der Schlüssel heisst Vertrauen. Wie fest vertrauen wir? Und ich würde einfach sagen, viele Menschen vertrauen Gott, aber das Vertrauen hört beim Kohlen auf. Dort hört es auf. Vielleicht sind wir da erblich vorbelastet als Schweizer, oder? Aber bei vielen Menschen hört das Vertrauen beim Geld auf. Aber genau dort sind die Schlüsse vom Himmel, versteht ihr? Genau dort sind die göttlichen Vorratskammern. Der Gott, der für dich sorgt. Und es geht nicht um die Menge vom Geld, es geht darum, dass du nichts vermisst in deinem Leben. Im Morgen hat jemand so als Witz gesagt, im Kaffee hat gesagt, wenn erleidet ein Auto den grössten Wertverlust? Wenn? Wenn der Nachbar ein neues kauft. Das ist Zufriedenheit, oder? Es ist Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Ich sage immer, sein Geld Gott anvertrauen, ist Gott vertrauen auf sehr hohem Level. Auf sehr hohem Level. Es ist der Moment, wo du sagst, hey, ich vertraue auf Gott, ich vertraue nicht auf mein Geld. Sprüche 3 heisst, vertraue von ganzem Herzen auf Gott und verlasse dich nicht auf deine eigenen Kalkulationen, auf deine Excel-Tabellen und Zukunftsberechnungen, sondern vertraue Gott. Die Witwe, die hat ihr das Letzte gegeben und der Segen von Gott ist gekommen, im Gehorsam, in dem Vertrauen hinein. Dort, wo sie ihre letzte Sicherheit hingegeben hat, dort ist der Segen gegangen. Und weißt du, ich habe eine Challenge für dich. Nimm mal eine Liste, hock mal an. Und auf dieser Liste schreibst du alle Sachen auf, die dir finanziell Sorgen machen. Schreib das mal auf. Und sagst, da mache ich mir finanziell Sorgen. Da habe ich meine Pension, meine weiß ich nicht was, meine Rechnung, schwanger von den Kind, alles. Schreib einfach mal alles auf. Alles, wo du sagst, hey, das sind finanzielle Sorgen, die ich habe. Und leg sie Gott an. Sorg dich nicht um das. Leg sie Gott an. Euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr alles braucht. Er weiß es. Und ich will dich ermutigen, dass du Gott einfach als deinen Versorger erkennst und anerkennst in deinem Leben. Und ich will dich ermutigen, dass du solche Schritte machst, Vertrauensschritte auf den himmlischen Vater zu, weil du weißt, er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Vertrau darauf, dass Gott dich versorgt. Vertrau darauf, dass Gott verschiedenste Kanäle hat. Ich habe 3 Kanäle gesagt, aber vielleicht hat Gott 100 Kanäle, ich weiß es nicht. Vertrau, dass Gott verschiedene Kanäle hat. Und einer davon, von diesen Kanälen, bist du selber. Also bist weiter fleissig, gib dein Beste. Mach deine Arbeit. Hey, es gibt ganz viele Geschichten, ich muss irgendwann aufhören. Es gibt aber ganz viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen, wo es einfach darum geht, hey, sie sind treu gewesen mit dem, was ihnen Gott anvertraut hat, und sie sind fleissig gewesen und sie haben Gott geehrt mit dem und Gott hat ihnen mehr gegeben. Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Bist treu mit dem, was du hast. Bist zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Sag einfach mal Danke, yes. Danke Gott, dass du mich versorgst. Und bin selber ein Kanal von Gottes Versorgung. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so ein komplettes System, wo wir uns einbegeben können. Von Gottes Versorgung. Und in dem, ich weiß auch nicht, in einem Zahnrädchen oder wie du dem alles willst sagen oder so, aber eins von diesen Teilen bist du selber. Auch für andere Menschen. In dem Gott dich versorgt, macht er dich ready, dass du ein Kanal sein kannst für Versorgung von anderen Menschen. Kommen wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen zum Leben. Danke, Jesus, bist du der gute Hirte. Der Hirte, der sagt, hey, ich führe euch auf frische Weide. Ich führe euch dorthin, wo ihr immer genug zu essen, zu trinken, wo es wird euch gut gehen. Ihr werdet nichts vermissen, ihr werdet in einer wunderbaren Herde unterwegs sein und ihr werdet dem Hirte folgen. Und ich bete dafür, dass wir das Bild dürfen mitnehmen. Am heutigen Morgen sagen, wir sind so Schafe, die dem Hirte dürfen folgen und er sorgt für uns. Wir sind ein Teil von dieser Gemeinschaft, von dieser Herde. Und wir sind nicht allein. Jesus, ich danke dir, dass du über jedem von uns gute Gedanken hast. Und ich will, Jesus, in deinem Namen will ich jeden Gedanken von Neid, von Eifersucht, von das Gefühl haben, ich habe zu wenig, ich komme zu wenig über, ich will den Weg weisen. Jesus, in deinem Namen, weil er kommt nicht von dir. Und ich will den Platz in unseren Herzen mit diesen Versorgergedanken von dir füllen. Mit diesen Aussagen, dass, so wie du für Vögel, für Blumen schaust, und jetzt Frühling ist ein Beispiel für das, so schaust du für uns. Dass du im Frühling willst, im Herzen von jedem Einzelnen, im Leben von jedem Einzelnen, als Versorger Gott. Und ich danke dir dafür. Lass uns Menschen sein, die uns nicht an unsere Finanzen klammern, sondern an dich klammern. Und ich würde jetzt schon Danke sagen, voraus Danke sagen für die ganze Versorgung, die wir dieses Jahr erleben werden. Versorgung, die wir persönlich erleben werden, jeder persönlich. Danke dir für jeden Monat, wo Geld kommt, auf irgendeine Art und Weise. Danke dir, wo wir vielleicht mit Sachen versorgt werden. Danke dir, dass Sachen nicht kaputt gehen. Dass Sachen dürfen am Laufen bleiben. Eine Wischmaschine nicht in 10 Jahren kaputt geht, sondern einfach läuft und läuft. So viele Möglichkeiten. Ich will das aussprechen. Du bist der Gott, der versorgt. Du bist der Gott, der bewahrt. Und wir wollen in unseren Herzen sagen, wir wollen unser Hab und Gut unter deine Herrschaft stellen. Dass du über dem wachst. Und wo Mangel ist, Jesus, füll du den Mangel aus. Amen.